HR Info, der Tag in Hessen.
Mit Andreas Heigen, schön, dass Sie dabei sind. Dieser Gerichtsprozess war von einem sehr großen Interesse geprägt, auch weit über die Grenzen der Stadt Frankfurt hinaus. Denn auf der Anklagebank saß der inzwischen ehemalige Oberbürgermeister der Main-Metropole, Peter Feldmann. Am Freitag ist das Urteil im AWO-Korruptionsprozess vor dem Frankfurter Landgericht gefallen. Feldmann muss eine Geldstrafe bezahlen, 21.000 Euro. Er ist wegen Vorteilsannahme in zwei Fällen verurteilt worden. HR-Inforeporter Frank Angermund über das Urteil und die Hintergründe.
Frankfurts ehemaliger Oberbürgermeister Peter Feldmann schüttelt während der Urteilsbegründung vor dem Frankfurter Landgericht immer wieder mit dem Kopf. Er wirkt angefasst, geschockt. Einen Tag vor Heiligabend spricht ihn die 24. Strafkammer schuldig, wegen Vorteilsannahme in zwei Fällen. Er muss 21.000 Euro zahlen, 120 Tagessätze à 175 Euro. Feldmann gibt nach dem Urteil kein Interview, dafür sein Anwalt David Hofferbert.
Wir sind anderer Auffassung, dabei bleiben wir. Sie haben unsere Plädoyers gehört. Das ist weiter unsere Rechtsauffassung. Dass das Gericht anders entschieden hat, ist ein gutes Recht.
Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass es eine stillschweigende Unrechtsvereinbarung zwischen Oberbürgermeister Peter Feldmann und der Verantwortlichen der Frankfurter Arbeiterwohlfahrt Hannelore Richter gab. Unter anderem war 2014 die spätere Ehefrau Feldmanns als Leiterin einer Kita bei der AWO angestellt worden, inklusive überhöhtem Gehalt und Dienstwagen. Ohne einen sachlichen Grund, sagt Gerichtssprecherin Isabel Jahn.
Grund für diese materielle Vergünstigung für die damalige Lebensgefährtin und spätere Ehefrau des Angeklagten war seine Stellung als Oberbürgermeister der Stadt Frankfurt.
Außerdem habe die AWO-Verantwortliche Hannelore Richter Spenden im Wahlkampf 2018 für Peter Feldmann gesammelt. Nochmal Gerichtssprecherin Isabel Jahn.
Diese Unterstützung erfolgte auch deswegen, weil man auf ein späteres Wohlwollen und eine Geneigtheit des Oberbürgermeisters während seiner Amtsführung für die Arbeiterwohlfahrt hoffte.
Schon der Anschein der Käuflichkeit reicht laut dem Vorsitzenden Richter aus, um einen Amtsträger zu verurteilen. Wichtiges Indiz für die Kammer: Schon 2012 gab es eine Rückkehrvereinbarung zwischen Oberbürgermeister Feldmann und seinem ehemaligen Arbeitgeber, der Frankfurter AWO. Dazu Feldmanns Anwalt David Hofferbert.
Aber ja, es ist tatsächlich so, dass sozusagen als Ausgangselement hier eine Handlung genommen wird, die eigentlich gar nicht in der Anklage oder die nicht Gegenstand der Anklage war.
Staatsanwalt Johannes Schmidt sieht dies völlig anders.
Die Rückkehrvereinbarung spielte eine zweifache Rolle. Zum einen war es wichtig als Indiz für die Feststellung des Sachverhalts. Man hat gesehen, dass schon seit dem Jahr 2012 diese Beziehung zwischen Hannelore Richter und Herrn Feldmann geprägt war von Vorteilsgewährung.
Insgesamt wirkt Staatsanwalt Schmidt sehr zufrieden, als er nach dem Urteil vor die Mikrofone und Kameras der wartenden Journalisten tritt, weil
die Kammer unserer Würdigung der Beweisergebnisse gefolgt ist. Sie hat den Sachverhalt so bewertet, wie es auch die Staatsanwaltschaft getan hat, und ist deswegen zu dem Schuldspruch Vorteilsannahme in zwei Fällen gekommen.
Die Prozessbeteiligten haben jetzt eine Woche Zeit, gegen das Urteil Einspruch zu erheben. Peter Feldmann hat gegenüber dem Hessischen Rundfunk bereits angekündigt, dass er höchstwahrscheinlich in Revision gehen wird. Allerdings müsse er darüber nochmal in Ruhe nachdenken. Fakt ist, dass er bei 120 Tagessätzen à 175 Euro vorbestraft wäre und sich das Urteil auch negativ auf seine Bezüge als ehemaliger OB auswirken würde.
Das Frankfurter Landgericht hat den Ex-OB Peter Feldmann zu einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 21.000 Euro verurteilt. Außerdem muss er einen sogenannten Wertersatz zahlen, das sind fast 6.000 Euro. Reporter Frank Angermund hat uns über das Urteil berichtet. Wir sind kurz vor dem Ende des Weihnachtsgeschäfts und es gibt eine schlechte Nachricht für alle Beschäftigten in den Kaufhäusern von Galeria Karstadt Kaufhof. Der Onlinehändler Büro.de hat sein Angebot zurückgezogen, einige der Filialen zu retten. Eigentlich wollte der in Hessen die Kaufhäuser in Fulda, Gießen, Sulzbach, Bad Homburg und Limburg übernehmen. Reporter Marc Klug mit den Einzelheiten.
schockiert, enttäuscht und zum Teil auch nicht respektiert. So fühlt sich Heidrun Feierabend. Die Betriebsrätin der Gießener Karstadt-Filiale ärgert sich vor allem über die Begründung für den Rückzieher von Büro.de. Der Online-Händler sagt, dass das Angebot auch deshalb vom Tisch sei, weil sich die meisten qualifizierten Mitarbeiter einen anderen Job suchen würden. Hier hält Feierabend aber dagegen.
Also erstmal finde ich seine Erklärung seltsam und das Gefühl ist einfach, was sind wir, die noch arbeiten? Sind wir keine guten Mitarbeiter? Die Mitarbeiter sind immer noch motiviert und hoffen einfach, dass diese Filiale, wo ja unheimlich viele Mitarbeiter schon viele Jahrzehnte dabei sind, einfach weitergeführt wird.
Dabei war gerade in Gießen der Plan von Büro.de vor einigen Monaten noch sehr gut angekommen. Deren Chef Markus Schön hatte gesagt, dass er sich vor allem um die mittelgroßen Städte kümmern und immerhin 47 Filialen der insolventen Kette übernehmen möchte. Nach dem Rückzieher befürchten die Menschen in Gießen jetzt aber wieder umso mehr, dass das beliebte Kaufhaus im Seltersweg bald geschlossen werden muss.
Das ist mein Lieblingskaufhaus. Hier bin ich immer, wenn ich in Gießen gehe, ist mein erster Weg hier rein.
Das Kaufhaus ist ein riesengroßer Kundenmagnet für den Seltersweg. Und wenn das Ding zu hat, das hat dann Auswirkungen auf den ganzen Seltersweg und dann wird Gießen langsam aber sicher, gibt es eine tote Innenstadt.
Weil die Leute von auswärts, da haben die auch keinen Grund nach Gießen zu kommen. Das soll man vielleicht bedenken.
In Gießen läuft der Weihnachtsverkauf schon fast wieder so gut wie vor der Corona-Pandemie. Der Name Karstadt, der zieht einfach in Gießen. Das zeigt auch eine Aktion der Gewerkschaft Verdi. Die hat in den letzten Wochen mehr als 4000 Unterschriften gesammelt, um die Filiale und ihre 170 Mitarbeiter zu retten. Manuel Sauer von Verdi will trotz des Rückziehers von Büro.de für den Erhalt der hessischen Karstadthäuser kämpfen.
Wir fordern, und das machen wir in voller Konsequenz an den Eigentümer dieses Warenhauskonzernes, dass er viel mehr in die Zukunft dieses Unternehmens investiert. Das Warenhaus, wie es hier ist, hat eine Zukunft, wenn man es modern, regional verankert, konzipiert und eben nicht nur einfach mit einem Rotstift drangeht und die Löhne runtersetzt.
Viel Zeit bleibt nicht, denn das Insolvenzverfahren von Galeria Kaufhof läuft schon seit gut 2 Monaten. Und in der 2. Januarwoche, da tagt der Gläubigerausschuss und spätestens dann soll die Zukunft aller Filialen bundesweit geklärt werden. Hessens Wirtschaftsminister Tarek Al-Wazir teilte dem HR dazu schriftlich mit:
Die Warenhauskette und ihre Beschäftigten brauchen eine Zukunftsperspektive. Es ist zunächst einmal ein gutes Signal, dass es laut Galeria Kaufhof noch einen weiteren Übernahmeinteressenten gibt. Ich hoffe sehr, dass dieses Interesse auch den hessischen Filialen gilt und die Krise der Warenhauskette langfristig nicht zu vollständigen Schließungen führt und am Ende auch auf dem Rücken der Beschäftigten ausgetragen wird.
Das Problem, noch ist völlig unklar, wer da jetzt eigentlich interessiert ist, denn Galeria Kaufhof hält das Angebot aus Vertraulichkeitsgründen geheim. Offen ist damit aber vor allem auch, ob und wenn ja, wie viele Karstadt-Filialen in Hessen erhalten bleiben können.
Das war ein Beitrag von unserem Reporter Marc Klug. Am 23.12.1952 wurde Pro Familia in Kassel gegründet. Also vor genau 70 Jahren. Der Verein hat die vergangenen Jahrzehnte über die bundesdeutsche Debatte und auch die Entwicklung in Bezug auf selbstbestimmte Sexualität beständig begleitet. Pro Familia ist ein deutschlandweiter Verbund von Beratungsstellen. Ja, das Angebot richtet sich vor allem an Jugendliche, Eltern und Schulen. Reporterin Alicia Lindhoff war in der Frankfurter Beratungsstelle zu Besuch.
Die Pro Familia, mein Name ist Melanie Brugger, einen wunderschönen guten Tag.
Wer in der Frankfurter Beratungsstelle vorbeikommt oder anruft, landet zuallererst bei Melanie Progall. Behutsam findet sie raus, wo der Schuh drückt.
Wenn Sie so lieb, würden Sie mir sagen, wie weit sind Sie in der Schwangerschaft fortgeschritten?
Die Frau, die gerade angerufen hat, braucht eine Schwangerschaftskonfliktberatung. Die ist vor einer Abtreibung gesetzlich vorgeschrieben und wohl das bekannteste Angebot von Pro Familia. Das hängt auch mit den sogenannten Mahnwachen zusammen, die Abtreibungsgegner regelmäßig vor den Beratungsstellen veranstalten. Für sie ist die Arbeit von Pro Familia ein Affront, weil bei der die Selbstbestimmung der Frau im Zentrum steht. Trotzdem ist auch der Weg hierher für einige schwer, sagt Melanie Progall.
Bei manchen Frauen muss man sehr behutsam sein, weil sie halt einfach sich in der Ambivalenz halt befinden. Aber ich muss sagen, die meisten Frauen sind sehr selbstbestimmt und sind einfach froh, dass sie eine Anlaufstelle haben, wo sie halt nicht förmlich betteln müssen, um einen Termin für eine Konfliktberatung zu bekommen.
In Zeiten, in denen immer weniger Ärztinnen und Ärzte Abbrüche überhaupt anbieten, ist das keine Selbstverständlichkeit. Doch die Konfliktberatung ist nur ein Arbeitsbereich von vielen. Neben den klassischen Fragen der Familienplanung und Sexualität stehen etwa bei der Frankfurter Pro Familia-Beraterin Sunay Chalishkan an diesem Tag auch solche Termine an.
Eine Einzelberatung, wahrscheinlich nach einer Trennungssituation. Und ein Klient, der im Rahmen seiner Beziehung einen Ort möchte zum Reflektieren, die Beziehung zu verbessern.
In den hellen, bunt gestrichenen Räumen der Beratungsstelle ist es ruhig an diesem Tag. Seit der Pandemie läuft viel über Telefon- und Videoberatung. Und auch in Zukunft soll das möglich bleiben. Denn die neuen Formate haben für viele Klientinnen und Klienten auch Vorteile.
Sie müssen nicht hierher kommen, sie können das in den Alltag besser einbauen. Wenn sie Kleinkinder haben, ist das für die Paare auch manchmal leichter.
Auch sonst soll die Beratung möglichst für alle Menschen zugänglich sein. Spricht eine Frau zum Beispiel wenig Deutsch, wird eine Dolmetscherin organisiert. Und auch die Mitarbeiterinnen selbst decken von Spanisch über Rumänisch bis Farsi viele Sprachen ab. Außerdem ist man in Frankfurt auf die Beratung von Menschen mit Behinderung spezialisiert. Im ärztlichen Behandlungszimmer gibt es zum Beispiel eine Art Lift, um Rollstuhlfahrerinnen auf den Untersuchungsstuhl zu helfen. Eine absolute Rarität. Kürzlich kam deswegen sogar eine Frau aus Essen für die Beratung nach Frankfurt.
70 Jahre Pro Familia, Reporterin Alicia Lindhoff hat uns die Arbeit der Beratungsstelle in Frankfurt näher gebracht. Corona hat vielen Einzelhändlern schwer zugesetzt, Stichwort Onlinehandel-Boom. Tja, dann kamen Lieferengpässe und mit dem Krieg in der Ukraine die Inflation. Viele Leute haben weniger Geld ausgegeben. Deshalb haben die Händler in diesem Jahr besonders auf ein gutes Weihnachtsgeschäft gesetzt. In den Zentren wie Frankfurt soll es gut laufen, ist zu hören. Reporter Lars Hofmann hat mal in der Wetterau geschaut, wie es dort bis jetzt läuft.
Ein kleiner, enger Laden mitten auf der Kaiserstraße in Friedberg in der Wetterau. Kerzen, Weihnachtssterne, Kissen, kleine Engelsfiguren. Die Wochen und Tage vor Weihnachten sind auch für Heike Reuter von LR Wohndesign die wichtigsten im Jahr. Aber vor allem?
Weihnachten ist einfach eine ganz besondere Zeit.
Geschäftlich sei es fast wieder ein normales Weihnachten, wie vor Corona, sagt sie. Und packt für eine Kundin einen leuchtenden Weihnachtsstern ein.
Dann wünsche ich Ihnen frohe Weihnachten und viel Freude beim Verschenken.
Danke, das wünsche ich Ihnen auch.
Ja, danke.
Und noch gute Geschäfte.
Gute Geschäfte. Danach sehnen sich Einzelhändler in ganz Hessen. Nicht nur hier in Friedberg. Viele Menschen geben nicht mehr für Geschenke aus als in den letzten Jahren. Manche eher weniger. So wie Rentnerin Rosemarie.
Ich habe ein bisschen gespart, weil... Ja, Energiekosten, man muss erstmal abwarten.
Und trotzdem ist Rosemarie mit Tüten beladen.
Ich habe Gutscheine gekauft zum Tanken. Aus der Apotheke habe ich dann für meinen Partner, der war aber jetzt noch nicht wissen, Fischi für die Schönheitspflege. Gut, es reicht.
Ein paar Meter weiter ist das Modehaus Ruths. Betreiber Jochen Ruths ist zufrieden. Er sagt, im Textilhandel laufe es besser als in den meisten anderen Bereichen. Jochen Ruths ist auch Präsident des Hessischen Handelsverbandes und weiß, dass die Stimmung im Moment längst nicht überall gut ist, so kurz vor Weihnachten.
Wir sind sehr euphorisch gestartet und tatsächlich ist jetzt gerade mit dem letzten Wochenende die Rückmeldungen sind etwas gedämpfter, will ich es mal sagen.
Eine aktuelle Umfrage des Handelsverbandes Hessen aus der letzten Woche hat ergeben, dass nur ein Viertel der befragten Einzelhändler zurzeit zufrieden ist mit dem Weihnachtsgeschäft. Etwas Ernüchterung hat sich auf der anderen Straßenseite in der Puppenstube bei Tim Günther breit gemacht.
Wir haben jetzt gerade mal verglichen mit letztem Jahr und da haben wir gemerkt, dass das halt ein bisschen weniger geworden ist. Also Corona haben wir eigentlich ganz gut überstanden, aber jetzt seitdem die Preise gestiegen sind und seitdem der Krieg ist irgendwie, da merkt man, dass es so ein bisschen zurückgegangen ist.
Wie läuft das Weihnachtsgeschäft in Hessen bis jetzt dieses Jahr? Das war ein Bericht dazu von unserem Reporter Lars Hofmann. Und das war der Tag in Hessen mit Andreas Heigen. Und die Sendung gibt's übrigens auch als Podcast auf hrinforadio.de.